Immobilien, Staatspleiten, das Papiergeldsystem. Über viele Themen habe ich mit Gerd Kommer bei meinem Talk in der Münchner Vertigo Bar gesprochen. Da es doch ein sehr langes Gespräch war, habe ich für euch die Highlights aus dem Talk zusammengefasst. Und damit willkommen bei Reni will Rendite. Ich bin Clemens. Wie schon gesagt, haben wir auch über die Lage auf dem Immobilienmarkt gesprochen. Und hier ist aus Sicht von Gerd Kommer die Zeit der hohen Renditen vorbei.
Also wir haben 20.000 Kryptowährungen, wir haben auf der Welt so circa 20.000 Aktien, glaube ich, ja. Also 20 verschiedene Anleihentypen, ne? Und wenn man die Währungen berücksichtigt, sind es wahrscheinlich ein paar hundert und so weiter. So, also jede dieser Assetklassen wird irgendwann mal ihre 15 Minutes of Fame haben. Also die 15 Monate oder vielleicht 15 Jahre oder auch vielleicht nur 15 Tage, in denen sie alles andere schlägt. Und deutsche Wohnimmobilien hatten ihre 15 Minutes of Fame in den letzten, also in den 12 Jahren von 2010 bis 2021, Ende 2021. 2022 war bekanntlich kein gutes Jahr mehr. Also die 15 Minutes of Fame, die waren da. Die 40 Jahre davor, von 1970 bis 2010 oder 41 Jahre, so weit bis 1970 gehen die Daten zurück, die waren überhaupt nicht berühmt, famous, sondern katastrophal. Also in den 40 Jahren von 1970 bis 2010 war Deutschland die absolute rote Laterne im Weltwohnimmobilienmarkt. Es gab kein Land 40 Jahre lang, das schlechtere Preissteigerungen hatte als Deutschland, auch nicht Japan. Ja. Und jetzt kommen noch mal 10 Jahre dazu, die 15 Jahre Fame. Also 2022 sind wir, wie gesagt, schon wieder zurück, back to normal sozusagen. Und trotzdem, also in den 53 Jahren von 1970 bis Ende 2022, war die reale Wertsteigerung, also inflationsbereinigte Wertsteigerung deutscher Wohnimmobilien per annum 0,3%. 0,3%, das ist nahe bei Null. Ne? Japan 0,4%, das waren die zwei schlechtesten Länder. Insgesamt für alle westlichen Länder, für die wir Daten haben, das sind so 20 Länder ungefähr, die so weit zurückreichen, so 1,5%, also 1,5% reale Wertsteigerung, Preissteigerung pro Jahr. Ne? Das ist jetzt nicht so wahnsinnig. Ne? Deutschland ist also ganz am unteren Ende dieses Spektrums. Könnte man fragen, warum? Ne? Also könnten wir nicht wenigstens die durchschnittliche Performance schaffen, so 1,5%? Schwierig zu sagen. Ich glaube es nicht. Deutschland hat halt erstens mal den am schärfsten regulierten Mietmarkt, wahrscheinlich weltweit, nicht mal Skandinavien hat so viel Mieterschutzgesetzgebung. Österreich ist vielleicht noch ein Land. Dann haben wir einen sehr umfangreichen sozialen Wohnungsbau, der halt gut oder mittlere Qualität von Wohnung oder Wohnraum in gar nicht so ganz geringer Zahl produziert. Wir haben die gesetzliche Rente, die sozusagen Konkurrenz ist zum Wohnimmobilienmarkt. In anderen Ländern kaufen Menschen Wohnimmobilien, weil es keine gesetzliche Rente gibt. Deutschland hat halt zusammen mit Österreich und den skandinavischen Ländern, das ist eigentlich das einzige Land auf der Welt, wo die gesetzliche Rentenversicherung zumindest bis vor ein paar Jahren, 10, 15 Jahren, weitgehend ausreicht als alleinige Altersvorsorge. Und dann noch die deutsche Regulierungswut, wir haben es ja jetzt wieder, Stichwort Wärme.
Heizungshammer.
Ja. Also nirgendwo auf der Welt wird so teuer gebaut wie in Deutschland, das ist Fakt. Und teures Bauen ist renditeschädlich. Ne? Das ist ja klar, also im Einkauf liegt der Gewinn. Ne? Also wenn man die Faktoren alle zusammen nimmt, dann erklärt sich eigentlich, warum deutsche Wohnimmobilien so schlecht sind. Aber die letzten, wie gesagt, nochmal, die 10 Jahre oder 12 Jahre von 2010 bis 2021, die waren die Ausnahme. Und warum waren das die Ausnahme? Weil halt 40 Jahre lang die Preise nach unten gingen. Und dann irgendwann mal ist ein so spottbilliges Niveau erreicht, da kann selbst in Deutschland wieder aufwärts gehen. Ne? Und das hatten wir. Und dass das nicht gesehen wird, also der Boom war letztlich eine Folge von dem Slow-Motion-Crash 40 Jahre lang, den wir vorher hatten.
Ja, also das ist halt einfach dieses, was so, es konnte nicht viel schlechter werden, ja. Also musste es halt mal irgendwann nach oben gehen. Und das wird jetzt, und das haben die Leute jetzt im Kopf, wenn sie halt an Immobilien denken, diese wahnsinnigen Preissteigerungen, die man halt die letzten Jahre gesehen hat.
Genau, also wir alle leiden, da ziele ich mich, schließe ich mich mit ein, an diesem Recency Bias, ne? Also wenn es diese Behavioral Finance, diese Verhaltensökonomie, ne? Haben wir alle schon mal was gelesen. Wir haben alle unterliegen zu im unterschiedlichen Maße bestimmten Denkfehlern. Da kann sich auch keiner, also zu viel Selbstbewusstsein und was es da alles gibt. Zu glauben, dass die unmittelbar zurückliegende Vergangenheit also besonders wichtig ist, wenn ich für die Frage, was wird in der Zukunft passieren, ne? Dass ich könnte ja jetzt sagen, wenn ich in so einem Computer wäre wie ChatGPT, würde ich sagen, okay, wie wird der deutsche Immobilienmarkt sich in den nächsten 10 Jahren entwickeln? Ne? Dann wird ChatGPT sagen, welche Daten gibt es? Es gibt Daten seit 1970, die einigermaßen gute Qualität haben. Die werte ich alle aus. Aber der normale Mensch sagt, ich werte die Daten in den letzten 10 Jahren aus, weil mir die mein Immobilienmakler gratis zur Verfügung stellt. Ne? Und diese Vorgehensweise ist halt nicht sehr hilfreich, ne? Weil die Daten, die 40 Jahre davor genauso relevant sind. Also die letzten 10 Jahre als wichtiger oder als nur als besonders oder ausschließlich repräsentativ zu betrachten für die Zukunft, das ist halt ein schlimmer Denkfehler. Aber wir unterliegen ihm allen. Immobilieninvestoren haben so ein bisschen die Angewohnheit, wenn jemand irgendwas zum Immobilienmarkt sagt, ne, wie ich jetzt, ob das ein echter Immobilienökonom ist oder irgendein Politiker oder sonst jemand. Ja, das stimmt ja alles. Aber jede Immobilie ist ein Einzelfall. Ja, das weiß ich, ja. Aber jede Aktie ist auch ein Einzelfall. Ne? Ich kann aber nicht über 40 Millionen Einzelfälle sprechen. So viele Immobilien gibt es in Deutschland, Wohnimmobilien oder Wohneinheiten. Und wenn man über Durchschnitte spricht, haben wir bisher gemacht, dann ist es halt so, das ist der mittlere Wert und da gibt es bessere Immobilien oder schlechtere Immobilien. Aber für jeden besseren Fall gibt's muss es ja einen geben, der noch schlechter ist als der Durchschnitt. Und die Schnäppchen oder die attraktiven Immobilien zu finden, das ist bei Immobilien also auch nicht einfacher als bei Aktien. Ne? Abgesehen davon, dass das Rein- und Rausgehen bei Immobilien sowieso nicht möglich ist, also schnelle Rein- und Rausgehen, weil die Transaktionskosten das ja gar nicht zulassen.
Spannend fand ich auch Gerd Kommers Blick auf Staatspleiten. Die Warnung vor einer Pleite fehlt ja bei keinem Cash-Propheten. Doch Gerd Kommer sieht das Thema weniger dramatisch. Und auch auf den Abgesang des Papiergeldsystems will er nicht einstimmen.
Der Erfolg des Bitcoin ist ja auch Ausdruck, ich würde mal sagen, eines Misstrauens gegen unser Geldsystem. Sie schauen hier sehr viel auf historische Daten. Was sagt Ihnen denn der Blick in die Vergangenheit über die Zukunft unseres Geldes?
Also man kann über Fiat-Währungen, Papiergeld-Währungen, wird immer gern gelästert und da gibt es zum Beispiel die Aussage, ja, alle Währungen, der Dollar. Und das gilt wirklich, es gibt 150 Währungen auf der Welt, alle sind Papiergeldwährungen. Es gibt nichts anderes, außer die Kryptowährungen. Ne? Aber es gibt keine edelmetallgedeckten Währungen mehr auf der Welt. So. Und alle diese Währungen, also der Dollar, die ist seit 1914, als der Goldstandard abgeschafft wurde, schrittweise, noch schon gab, ne? Also über den Euro kann ich das jetzt nicht sagen, weil es den erst 24 Jahre gibt, aber Dollar, Schweizer Franken, norwegische Krone, jede Währung, die schon so alt ist, hat seitdem circa 90% oder 98% oder sowas ihres ursprünglichen Wertes 1914 verloren. Ne? Ist das jetzt schlimm? Nein! Das ist doch wurscht. Wurscht ist es deswegen, weil die Realeinkommen der Haushalte in diesen Ländern stärker gestiegen ist. Ne? Natürlich ist die Währung weniger wert, aber angenommen, ne, ich kriege schneller Gehaltserhöhungen, so war es ja auch historisch, ne? Natürlich nicht in jedem Jahr und nicht in jedem Land und nicht für jeden Haushalt, aber für die gesamte Bevölkerung und für den langfristigen Trend, mein Gehalt nimmt schneller zu, als die Währung abnimmt, also mein reales Einkommen steigt. Und genau das hatten wir ja. Also wir haben eine dramatische Erhöhung der Haushaltseinkommen in den letzten 100 Jahren beobachtet, obwohl die Währungen immer weniger wert geworden sind. Das ist das eine. Und wenn ich jetzt, das haben wir mal gemacht, also grob gesagt seit 1914, das sind so ungefähr 100 Jahre. Ne? Und ich hatte ja vorhin gesagt, dass die Papiergeldwährungen sind ab 1914 abgeschafft worden, die letzte 1936. Also das hat jedes Land zu leicht unterschiedlichen Zeitpunkten gemacht. Großbritannien ging sogar mal runter und dann wieder zurück und dann wieder runter.
Sie meinen jetzt mit goldgedeckten Währungen?
Ja, ja, also runter vom Goldstandard. So, aber so grob gesagt, die Welt ist ab 1914, mit Beginn des Ersten Weltkrieges, aus den erwähnten Gründen, ne, ich kann halt keine Schulden machen, wenn ich meine Währung vollständig mit Gold decken muss, oder nur sehr langsam Schulden machen, und das geht dann nicht, wenn ich plötzlich Geld ausgeben muss für Waffen und so weiter. So. Und jetzt nehme ich mal die 100 Jahre davor, also die 100 Jahre bis 1914, hatten wir grob gesagt in allen Ländern Gold oder Silber gedeckte Währungen. Kurioserweise, also das war für mich auch neu, bevor ich mich damit beschäftigte, also in den ersten 50 Jahren von den 100 Jahren davor, also 1814 grob gesagt bis 1914, waren silbergedeckte Währungen eigentlich eher die Norm. Und in diesen 100 Jahren war das Weltwirtschaftswachstum pro Kopf geringer als in den zweiten 100 Jahren. Ja? Jetzt sage ich nicht, dass die Ursache für diese Verbesserung, also für die Erhöhung des Bruttoinlandsproduktes pro Kopf auf dem Planeten Erde, der Wechsel vom Goldstandard zum Papiergeld war, aber zumindest ist es so ein Indikator, dass dieser Wechsel also so schlimm oder so schlecht nicht gewesen sein kann. Ne? Wenn mein Wachstum also deutlich höher war, ne, in den zweiten 100 Jahren als in den ersten 100 Jahren. Zweiten 100 Jahren hat man Papiergeld, ersten 100 Jahren Edelmetallgeld. Und obwohl das Papiergeld immer weniger wert wird. Ne?
Aber es ist ja genau das, was da gesagt wird. Wir haben schuldenfinanziertes Wachstum. Und wie dann soll das doch gut gehen?
Genau. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel herschauen, Argentinien. Jetzt, Argentinien, weiß jeder, ist, die hatten in den letzten 30 Jahren 4 Staatskonkurse. Also wenn Staatskonkurs so definiert wird, dass der Staat aufhört, den Kapitaldienst für Staatsanleihen zu zahlen. Das ist die Definition von Staatskonkurs. Ja, die argentinische Bevölkerung, ich war schon mal in Argentinien, die ist jetzt aber nicht verhungert. Ne? Es hat auch da viele Demonstrationen gegeben, aber keine Hungersnöte, keine Katastrophen. Der argentinische Aktienmarkt ist sogar einer der besonders guten Aktienmärkte, würde man nicht glauben, in den letzten 30 Jahren. Ne? Weiter gehen die Daten nicht zurück. Obwohl es 4 Schuldenschnitte gegeben hat, also praktisch, wenn ich in argentinischen Staatsanleihen investierte, dann habe ich entweder nichts mehr zurückgekriegt oder nur noch einen Teil zurückgekriegt und so weiter. Aber das Land Argentinien ist immer noch da, das argentinische Wirtschaftswachstum pro Kopf ist so im mittleren Bereich gewesen in den letzten 30 Jahren, also nicht das schlechteste in Lateinamerika. Sogar also teilweise besser als Brasilien und so weiter, wo es all diese Krisen nicht gab. Also Schulden, ich glaube, dass wenn wir es nicht schaffen, durch Wirtschaftswachstum aus dieser hohen Verschuldung, die meisten Länder jetzt haben, in der EU sind wir jetzt irgendwo bei 110% oder sowas, ne? USA höher, 120, 130%, ja, Eurozone, Entschuldigung. Und wir kommen da auf zwei Wege wieder raus. Entweder durch Wirtschaftswachstum, dass also die Schulden irgendwie gleich bleiben oder wenigstens langsamer wachsen als das, also prozentual langsamer wachsen als das Wirtschaftswachstum. Ja. Weiß ich nicht, ob uns das gelingt. So war es nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hatten wir höhere Verschuldung als jetzt. Aber wir hatten sozusagen, die Schulden blieben gleich und dann ist man da rausgewachsen. Oder die zweite Möglichkeit wäre die von Argentinien, Schuldenschnitte. Ne? Dann sind halt die Leute, die Staatsanleihen halten, von dem Land sicherlich erstmal in Schwierigkeiten sozusagen. Ne? Aber auch das ist nicht das Ende sozusagen des Landes oder der Bevölkerung oder sowas. Und,
aber würde zumindest ein paar harte Jahre bedeuten.
Genau, ja. Und so ein Schuldenschnitt ist natürlich nicht nur schlecht für Staatsanleihen, sondern auch schlecht für die Volkswirtschaft im Allgemeinen. Ne? Und danach zahlt das Land natürlich sehr hohe Zinsen, weil das jeder natürlich verstanden hat, was das für ein Schuldner ist und so weiter. Also die Zeche zahlen am Schluss alle Bürger. Aber es ist etwas, was in der Geschichte, also in den letzten 200 Jahren, viele Länder mehrfach durchgemacht haben. Deutschland zweimal. Wir waren ja auch zweimal pleite in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Also ich, der Marc Friedrich zum Beispiel, das ist ja auch so ein Untergangsprophet, wir kennen ihn, ne? Der schreibt in seinen Büchern, als ob die ein Staatskonkurs, den ich jetzt nicht wünsche und so weiter, um Gottes Willen, als ob das das Ende der Menschheit wäre. Nein, nein. Das Kuriose ist, er schreibt immer, er sei 2001 in Argentinien gewesen, als diese damalige, oder eigentlich die schlimmste argentinische Staatskonkurskrise stattfand. Und er hätte es erlebt und das hätte ihn so geprägt. Ich war auch 2001 in Argentinien zum Tango tanzen, zwei Wochen. Und ich habe nichts gesehen von hungernden Menschen. Ich habe nur eine Bevölkerung gesehen, die unglaublich gut gekleidet war, vor allem relativ zu den Deutschen. Und eine wunderschöne Stadt, also ich kann nur sagen, Buenos Aires ist genial schön. Ein bisschen verstaubt und runtergekommen, so ein bisschen milde Version von Havanna, aber wunderschön. Ja, es war der billigste Urlaub meines Lebens, weil der Peso, der war gerade um 80% gefallen. Also man konnte sein Geld nicht loswerden, wenn man eine westliche Währung hatte. Also wie gesagt, es lief alles irgendwie normal weiter. Also die U-Bahn ging, die Taxis fuhren, es gab keine Demonstration, keinen Bürgerkrieg, nichts. Die Argentinier waren, glaube ich, daran gewöhnt. Und dann hatten die halt 5 Jahre oder ich weiß nicht mehr, 7 Jahre haben sie keine Fremdwährungsschulden mehr aufnehmen können. Aber nochmal, also der argentinische Aktienmarkt hat die meisten Entwicklungsländer oder Schwellenländer Aktienmärkte seitdem outperformed.
Das waren ein paar Ausschnitte aus dem Talk. Wenn du den ganzen Talk sehen willst, ich habe ihn dir unter dem Video verlinkt. Und wenn du beim nächsten Talk dabei sein willst, dann abonniere meinen Newsletter. Auch hier findest du den Link unter dem Video. Im Newsletter erfährst du nicht nur den nächsten Termin, sondern bekommst auch einmal die Woche Analysen und Meinungen zur Lage an der Börse.